Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Ja, es ist 16.37 Uhr und die Nominierung und Bekanntgabe der Spiel des Jahres und Kennerspiel und Kinderspiel des Jahres, Titel und die Empfehlungslisten, die sogenannten Longlists, sind vor wenigen Augenblicken erst zu Ende gegangen. Ja, und bei sportlichen Großereignissen und gesellschaftlichen Ereignissen mit Bedeutung ist es ja üblicherweise so, dass man Protagonisten, Protagonistinnen völlig verschwitzt noch ein Mikrofon unter die Nase hält, dass sie noch etwas Sinnvolles zum eben Geschehenen abgeben. Wir haben jetzt keine direkten ProtagonistInnen hier, aber natürlich die bekannte Orakel-Crew, die es sich auch in diesem Jahr nicht hat nehmen lassen, im Vorfeld mal Überlegungen anzustellen, was denn von der Spiel des Jahres Jury nominiert und empfohlen wird. Und mit dieser Crew werden wir natürlich auch das eben Gesehene nochmal kommentieren, wer diese Crew ist und natürlich, was wir zu kommentieren haben, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, wir haben gemeinsam orakelt, also wollen wir doch jetzt auch gemeinsam unseren Senf dazugeben, was die Jury gezaubert, verbrochen, geschenkt hat, was auch immer unsere Perspektive dazu ist. Und ich sehe in zwei frische, muntere und fröhliche Gesichter. Einer davon ist Stefan Hanf, den ihr hinlänglich kennt hier aus dem Bordcast und von den anonymen Ludoholikern. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Frederik, und ich wehre mich vehement gegen die Behauptung, ich würde hier verschwitzt vorm Mikro sitzen. Ja, das erzeugt ja Bilder, die keiner sehen will. Also das ist nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall, das stimmt. Ein anderes Gesicht, das mir hier entgegen grinst und das euch gleich mit seiner Stimme erfreut, ist Chris Greff aus dem Brettagoge-Podcast. Hallo Chris.
Hallo zusammen, ich danke dir für die Illusion, dass mein Gesicht frisch aussehen würde. Aber ich sag mal nur Stichwort Downtime, mal schauen, ob wir uns heute kürzer fassen können als die Jury selbst.
Das weiß ich noch nicht, aber die Jury hat sich auf jeden Fall angenehm kurz gefasst. Die waren in guten 30 Minuten mit den empfohlenen Titeln vorbei und ich glaube, das war heute ein bisschen schneller auf den Punkt als oft sonst, Stefan, oder?
Ja, deutlich. Also das ging ratzfatz. Plötzlich stand schon die Longlist vor uns und das fand ich persönlich erstmal sehr, sehr angenehm. Das hat gleich so ein bisschen die Spannung mal aufgelöst und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit, uns auch mal Gedanken zu machen, was könnte denn jetzt von den Titeln am Ende auf der Shortlist landen. Fand ich super. Können wir gern so beibehalten.
Ja, wir können ja vielleicht am Anfang mal die Listen kurz vorlesen für alle, die keine Gelegenheit hatten, da reinzuschauen. Chris, als Grundschullehrer, hast du Lust, die Kinderspielliste vorzustellen?
Das ist die einzige, die ich mir nicht notiert habe.
Na gut, dann mache ich die, komm. Also bei den Kinderspielen, was ja nicht unser Expertenbereich hier ist, Mäusebande, Captain Cook, Top die Torte, Cascadia Junior, Hi-Lo und Syllabar. Und nominiert für die Wahl zum Kinderspiel des Jahres 2025 sind Mäusebande, Top die Torte und, oder die Mäusebande, Top die Torte und Cascadia Junior. Immerhin Top die Torte habe ich gespielt, auch mit viel Freude. Das hat mir richtig Spaß gemacht, finde ich einen richtig coolen Titel. Cascadia Junior habe ich, das habe ich allerdings gerade verliehen an den lieben Olli von den anonymen Ludoholikern. Jetzt habe ich doch sicher mal einen Grund, mir diese Leihgabe zurückzuerobern und es demnächst mal zu spielen. Aber ja, die Kinderspiele können wir, glaube ich, mit einem freundlichen Lächeln überspringen. Da haben wir alle drei keine gesonderte Expertise.
Ja, außer Top die Torte. Das habe ich genauso. Das haben wir, glaube ich, sogar zusammengespielt.
Ja, ich habe es mehrfach gespielt in verschiedenen Gruppen,
ja. Ja, das hat mir auch gut gefallen, aber das hat der Christoph Schlewinski ja auch richtig gesagt, es geht ja gar nicht darum, wie mir das so gefallen hat, sondern es geht darum, wie es eben den Kindern gefällt, mit denen man spielt. Und da habe ich natürlich jetzt keine Expertise.
Ja, ich habe nicht mal Top die Torte gespielt, aber ich bin mir sicher, dass das alles ganz schöne Spiele sind, die da vorgeschlagen wurden.
Chris, dann gucken wir doch mal auf die Liste zum Spiel des Jahres. Da hast du wahrscheinlich dann jetzt mitgeschrieben.
Die kann ich tatsächlich nennen. Also es sind diesmal 9 Titel auf der Longlist gelandet, die ja auch ziemlich schnell rausgehauen wurden. Du hast es schon gesagt, das wären alphabetisch sortiert Agent Avenue, Bombbusters, Castle Combo, Cities, Flip 7 oder Flip 7, Foxy, Krakel Orakel, Perfect Words und Sherlock's Spürnasen. Die wurden alle erstmal so in den Raum geworfen und dann wurden aber ja schließlich auch gleich die 3 Nominierten verkündet. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht zu unserer Überraschung waren die 3 nominierten Titel Bombbusters, Flip 7 und Krakel Orakel.
Ja, sollen wir direkt was dazu sagen, oder? Wenn wir schon mal hier über die Titel im Raum sprechen.
Ja. Wobei wir uns bei Bombbusters, glaube ich, wirklich kurz halten können. Das, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Das war eben für uns der große Favorit. War jetzt keine Überraschung, dass der jetzt auch drauf landet. Aber über die anderen beiden können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher mal sprechen.
Ja, also wir hatten ja alle drei die gleiche oder glaube ich, eine ähnliche Mutmaßung mit Bombusters, Cities und Castle Combo. Ich glaube, es gab noch eine Abweichung von dir, Stefan, oder?
Ja, genau. Ich hatte statt Castle Combo Perfect Words mit auf meiner Liste für die Nominierten. Hat mich natürlich auch sehr gefreut, als es dann auch wirklich auf der Longlist zumindest gelandet ist. Ja, das fand ich super. Und da haben wir also auch wieder ein Wortspiel mit dabei diesmal.
Ja, Krakel Orakel, das ist uns ja so eine halbe Stunde nach der Aufnahme, hatten wir ja da nochmal WhatsApp-Kontakt, da haben wir geschrieben, oje. Also ich habe geschrieben, oh Gott, ich glaube, wir haben Krakel Orakel vergessen. Ich habe es tatsächlich diesen Titel für diese Liste gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich habe das wohl einige Male gespielt und es hat mir schon auch gut gefallen. Ich habe das auch mal im Sonntagsfrühstück vorgestellt, weil ich finde es wirklich einen schönen Titel. Der hat aber bei mir nach einer gewissen Anzahl an Partien deutlich seinen Reiz verloren und mir ist da zu wenig Abwechslung drin. Das ist irgendwie immer ähnlich und immer, ja, alle zeichnen auf diesen Linien, dann wird halt ein bisschen gemeinschaftlich geraten und dann werden Dinge ausgeschlossen oder Bilder ausgeschlossen, andere bleiben drin. Und es hat sich für mich nach einer ganzen Weile ein bisschen erschöpft, wenngleich ich das einen ordentlichen, guten Titel finde, dass der hier nominiert wird. Das überrascht mich doch wirklich sehr. So stark habe ich ihn nicht eingeschätzt oder selber auch nicht als Feedback aus meinen Runden bekommen. Ich habe das, weiß ich nicht, 10-12 Mal bestimmt gespielt in unterschiedlichen Gruppen, aber irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich es dann auch durch. Wie war das bei euch?
Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Jury sich gedacht hat, hey, es wird sowieso Bombastisch, dann ist auch völlig egal, welche beiden anderen Titel wir noch mit nominieren. So ein bisschen wirkt das auf mich, denn so meine Resthoffnung, dass vielleicht doch ein anderer Titel gewinnen könnte, ist mit dieser Nominierungsauswahl jetzt eigentlich so gen Null gesunken, muss ich sagen. Also für mich persönlich ist das die schlechteste Nominierungsauswahl seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mit allen drei Titeln eigentlich gar nichts anfangen. Bombastisch habe ich mittlerweile auch nochmal gespielt. Ich kann natürlich verstehen, warum das bei vielen ankommt, aber ich halte das persönlich auch nicht für so eine super gute Wahl für ein Spiel des Jahres. Und die anderen beiden, also Krakel Orakel fand ich maximal nett. Da habe ich aber wirklich so ein bisschen den Eindruck, hey, es gab jetzt mittlerweile schon so viele Ratespiele, Kooperative mit so einer Begriffauswahl. Da wird schwer, immer noch ein neues Konzept zu finden, das es so noch nicht gab. Und bei Krakel Orakel finde ich das so ein bisschen forciert. Ja, ach, mit so vorgegebenen Linien, das gab's mal noch nicht. Also können wir das mal noch neu machen. Ja, fand ich okay, aber auch nur okay. Und Flip 7, ich kann verstehen, dass das bei vielen wenig Spielern ankommt. Dem scheint ja auch so zu sein. Ob das jetzt aber, finde ich, der hauptausschlaggebende Punkt ist, warum das ein Spiel des Jahres werden sollte, den sehe ich da nicht so unbedingt. Ich finde das irgendwie nicht, ja, besonders genug oder nicht innovativ genug. Ich finde das auch okay. Aber hey, das ist mein völlig persönliches Ding. Aber hey, dafür nehmen wir auch den Podcast auf, um unsere persönlichen Meinungen hier kundzutun.
Das ist ja das Schöne. Wir sind nicht in der Jury. Wir haben keine Verantwortung. Wir können jetzt schön hier das alles in der Luft zerreißen. Also Chris sagt, die schlechteste Auswahl seit Jahren. Stefan, wie beurteilst du es denn?
Ja, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber so ein bisschen Enttäuschung kann ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich verhehlen, muss ich sagen. Krakel Orakel hatte ich auf meiner erweiterten Liste drauf, also den habe ich dann wieder gestrichen, einfach aus dem Grund, weil ich es selber nicht auf dem Tisch hatte bis heute. Und ich dachte mir einfach, wenn das jetzt wirklich ein ernsthafter Kandidat ist, dann werdet ihr beiden das schon irgendwie noch mit reinbringen und dann können wir drüber sprechen. Ihr hattet offenbar jetzt auch nicht den Eindruck, dass es ja in die engere Auswahl kommen könnte. Ja, und Flip 7 oder Flip 7, ich weiß eigentlich immer noch nicht genau, wie man es jetzt ausspricht, das hatte ich am Anfang erstmal abgehakt als, boah, das gefällt mir ja mal überhaupt nicht. Das ist ja gar nichts für mich und ich finde es auch völlig belanglos. Und ich hatte letztens jetzt mal einen Instagram-Post, wo ich geschrieben habe, Flip 7 vom Saulus zum Paulus. Warum? Weil ich es jetzt in verschiedensten Gruppen gespielt habe, viel wenig Spielende oder auch nicht Spielende und es kam überall unheimlich gut an, also ausnahmslos. Ich war wirklich überrascht, was da für eine Begeisterung am Tisch herrscht und was für ein Trash-Talk da am Tisch herrscht. Und ja, ich habe gemerkt, ich bin einfach nicht die Zielgruppe, aber es tut genau das, was eigentlich so ein Spiel des Jahres tun soll. Nämlich Leute an den Spieltisch holen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die noch nicht so viele kennen. Also insofern, ich kann die Nominierung wirklich nachvollziehen auf jeden Fall, auch wenn ich wahrscheinlich selber anders entschieden hätte.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Also ich mag ja Flip 7 wirklich gerne. Mir macht das echt Freude, ne? Ich spiele das dreimal die Woche gerade oder so, ne? Also in unterschiedlichen Gruppen ist es eigentlich so mein Standard-Absacker. Ich habe es auch immer dienstags in Pubquiz dabei. Das kommt mehrheitlich gut an. Die Jo France und ich, wir haben es ja auch besprochen hier im Podcast, uns rezensiert. Und da hat sie einen sehr interessanten Aspekt aufgebracht. Sie sagte, es ist eigentlich aus ihrer Sicht gar nicht so erfahrene Spielende und wenig erfahrene Spielende, die das spaltet, sondern eher Leute, die mit Glück und Zufall gut umgehen können oder Leuten, die dann sagen, das ist mir dann irgendwie zu beliebig. Ich glaube, es macht das, was der Preis will, nämlich so zugänglich zu sein, dass es Leute an den Spieltisch bringt. Da bin ich total dabei. Aber das ist ja noch leichter als jetzt Uno oder Lama oder passt nicht, macht aber nichts. Also da muss er gar nichts machen. Und für eine Nominierung finde ich es fast ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Also sowohl Krakel, Orakel als auch Flip Seven, da treffe ich ja so wenig Entscheidungen, da habe ich so wenig, was ich irgendwie, also wo ich wirklich das Gefühl habe, ich spiele jetzt ein Spiel. Bei sowas wie Cities oder Castle Combo, da habe ich das Gefühl, hier spiele ich wirklich ein Spiel, hier treffe ich eine Entscheidung, hier muss ich gucken, will ich die Punkte, will ich das machen, bei Cities will ich da jetzt noch das Plättchen dahinlegen oder dahinlegen, baue ich jetzt ein Gebäude oder nehme ich mir erst die Auftragskarte. Bei Castle Combo muss ich entscheiden, aus welcher Reihe nehme ich was und mit welchem Fokus. Bei Flip Seven sage ich nur Karte oder keine Karte. So. Und bei Krakel Orakel male ich auf vorgegebenen Linien Bilder. So. Da finde ich, für mich fühlen sich beide nicht so nach einem Gesellschaftsspiel an. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß schon, was die mit dem Preis wollen und mir machen beide auch Spaß. Wie gesagt, Krakel Orakel, ja, nett, trifft's, glaube ich, ganz gut, Chris, aber Flip Seven macht mir echt Spaß, aber ich hab nicht so das Gefühl, jetzt spielen wir ein Spiel, sondern jetzt überbrücken wir nochmal launig 20 Minuten Zeit und oder machen einen Absacker oder so. Aber dass ich jetzt sage, komm, ich lade mal meine Leute zum Spieleabend ein, wir spielen heute das neue Spiel des Jahres, Flip Seven, das ist dann irgendwie für mich fast ein bisschen mager.
Ja, man könnte fast meinen, mit Flip Seven und Krakel Orakel bewegt sich die Jury noch mal ein bisschen weiter weg von uns, die jetzt stellvertretend für die Blase eben stehen. Und ich kann das schon natürlich verstehen. Es stimmt ein Stück weit, dass man natürlich sagt, die Hauptzielgruppe sind die Uninformierten, sind die Wenigspieler. Und für die ist es vielleicht auch nicht jetzt so wichtig wie für uns jetzt, ob man da viele Entscheidungen trifft, ob das neu ist, ob es das schon mal so ähnlich gab. Und ich meine, das hat ja auch jetzt die Jury in dem Einspielfilm auch wieder gezeigt. Dieser alte Tom Felber-Sprech, hey, das ist kein Preis für euch. Maren Hoffmann sagt, wir wollen keinen Nerdpreis verleihen. Harald Schrapper sagt, wir machen das nicht für die Blase. Ja gut, aber wer hat sich denn jetzt diesen Livestream angeguckt? Und wer hat denn diesen Einspielerfilm gesehen? Und wer interessiert sich denn nun mal dafür, ob jetzt ein Spiel empfohlen ist oder nicht und ob es nominiert ist? Das ist nun mal eben doch die Blase. Klar, also am Ende das Spiel, das ausgezeichnet wird, das wird zum größten Teil wahrscheinlich von den Wenigspielern gekauft, aber halt jetzt eben genau diese Entscheidung, was ist empfohlen, was nicht, das ist ja doch ein ziemliches Szene-Ding, glaube ich mal. Von daher immer wieder dieses, mir war das schon wieder zu sehr betont, ja, der Preis ist ja eigentlich nicht für euch, sondern eher für die jetzt gerade nicht zu gucken.
Vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt zu Flip Seven. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen den Podcast gehört vom Spiel des Jahres. Da hat der Christoph Schlewinski gesagt, dass es ja eigentlich eine Neuauflage oder eine Umgestaltung von Paranoia ist, was bei Amigo erschienen ist vor einigen Jahren. Das ist praktisch das absolut identische Spiel. Das war mir auch bis dahin nicht bekannt, bis auf die Sonderkarten. Die haben sie neu mit eingefügt und ich glaube, die Null gab es auch nicht da drin. Aber ansonsten ist das absolut identische Spiel und das hat mich gerade nach dieser Aussage extrem überrascht, dass das jetzt plötzlich in die engere Auswahl gekommen ist, weil das ja, die Diskussion gab es ja auch bei Endeavor zum Beispiel, ja, ist das jetzt zu nah dran an seinem Vorgänger? Wir hatten die Diskussion auch zum Beispiel beim Duello Mittelerde in der Kennerspielfolge, ist das zu nah dran an Seven Wonders Duel oder Seven Wonders? Und dass hier so ein wirklich nahezu identisches Spiel dann plötzlich dann doch eine Rolle spielen kann in der Richtung, fand ich sehr überraschend. Für mich war es eigentlich in dem Moment mehr oder weniger raus, fast schon.
Ja, auf der Longlist, auf der Empfehlungsliste habe ich es recht sicher gesehen, auch nach dieser Aussage noch. Aber es gab sogar noch mal ein Spiel, Pairs oder so, hat die Jo mir gesagt im Podcast, das kannte ich auch nicht. Sagte mir auch nichts. Ja,
nee, mir auch nicht.
Ja, also bitte, bin gespannt und jetzt rechne ich ganz fest mit Bombusters. Also, dass da Krakel Orakel oder Flip Seven Spiel des Jahres werden, das kann ich wirklich nicht glauben, ehrlich gesagt. Das kann ich fast nicht glauben. Ja. Gut, aber wir haben ja noch eine Kennerspielliste, Stefan. Und da haben wir
vielleicht ganz kurz noch was sagen zu den restlichen auf der Longlist. Einfach
ja,
nur
bitte. Natürlich.
Castle Combos, Cities und Perfect Words können wir so ein bisschen vielleicht abhaken. Ja, da haben wir ja wirklich ausführlich drüber gesprochen. Das waren bei uns ja auch Favoriten auf die Nominierung. Sind es jetzt eben nicht geworden. Agent Avenue ist ja so ein Herzensspiel von dir, Frederik, ne? Aber du hast mich da auch mit angesteckt und ich glaube, das fanden wir auch alle ziemlich cool.
Ich habe, glaube ich, die Agent Avenue auch genannt in der Vorschauliste. Ich sagte, das könnte da schon noch eine Rolle spielen. Sherlocks Spürnasen habe ich nie gespielt. Keine Ahnung. Leih ich mir demnächst mal aus.
Ja. Aber Foxy hat mich extrem gefreut. Das haben wir letztens bei den anonymen Ludoholikern besprochen und ausgiebig getestet. Das ist ein Merkspiel. Memory wäre jetzt das falsche Wort, sondern du musst dir Tiere merken, die auf Karten aufgedeckt werden. Ja, also du fängst an, das ist dann zum Beispiel ein Schwein und ein Huhn drauf. Die leben halt so in verschiedenen Landschaften. Also es gibt verschiedene Landschaftskarten, die aufgedeckt werden. Und dann musst du die Tiere, die du siehst, zusammenzählen mit denen, die du schon gesehen hast von der gleichen Tierart. Ja, also ein Huhn und ein Schwein wäre dann die zwei, weil du siehst ein Huhn und ein Schwein. So, und wenn die dann wieder aufgedeckt werden, musst du die, die du vorher schon gesehen hast, mit draufzählen. Und das ist der Gag dabei. Und dann gibt's noch so ein, zwei kleine Regelkniffe und das war's schon. Und es hat bei uns für richtig gute Laune am Tisch gesorgt. Das hat wirklich Spaß gemacht, ist in 10 Minuten gespielt. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das hier Erwähnung findet und hat mich extrem gefreut.
Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Also Foxy liegt noch bei mir rum, ungespielt. Sherlock Spürnasen, wie gesagt, nicht. Die anderen finde ich alle prima. Also das ist schon eine gute Longlist und die ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Ne, wir haben ein schönes Wortspiel wieder mal mit drin, mit Perfect Words, was wirklich, haben wir ja auch gesagt, ein starkes Wortspiel ist. Wir haben so ein mit Castle Combo ein Spiel drin, wo wir so ein Grid aufbauen. Das ist ja auch eine beliebte Mechanik. Dann mit Agent Avenue ein tolles Zwei-Personen-Spiel, mit Flip Seven ein flottes Kartenspiel. Also das ist schon Foxy ein kleines Merkspiel. Krakel Orakel, ein Zeichenspiel, also ein Deduktionsspiel mit Bombusters. Wir haben da also eine schöne Auswahl ganz unterschiedlicher Spielmechaniken und Stile und ich glaube, da ist für jeden Geschmack was dabei und das finde ich ja bei so einer Longlist dann schon auch gut. Ne? Also kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, bei den Nominierungen war ich jetzt echt überrascht. Ja, bei den Kennerspielen haben wir auch ein bisschen Redebedarf, glaube ich, oder? Stefan, was haben wir denn da auf der Liste?
Ja, dann nenne ich die mal in der Reihenfolge, wie sie auch genannt wurden. Wir haben 7 Titel insgesamt. Faraway hat's geschafft. The Gang von Cosmos ist dabei. Kaori wurde genannt. Dann Neuland. Dann wieder ein Titel, bei dem ich immer noch nicht genau weiß, wie er jetzt ausgesprochen wird. Wir haben ihn Zenith genannt. Harald Schrappers hat ihn Zenith genannt. Medical Mysteries New York hat's geschafft. Und Endeavor, die Tiefsee.
Chris, was denkst du?
Ja, ich denke, dass wir hier auf jeden Fall mal deutlich dichter dran waren mit unserem Orakel als beim Spiel des Jahres. Also eigentlich haben wir die meisten Spiele besprochen oder ich sag mal zumindest mit Endeavor und Faraway haben wir auch 2 Titel so genannt. Den dritten, den wir, wo wir uns sehr sicher waren, war ja Slay the Spire, der jetzt gar nicht dabei war, ebenso wie Seti. Also ich könnte mir vorstellen, das ja doch, also unsere Kennerspiel des Jahres Auswahl, die wir im Vorfeld so getroffen haben, die war ja von der Komplexität her schon deutlich über dem gängigen so, also mit vielen Schwergewichten. Und da hat uns die Jury jetzt wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsache geholt. Ich meine, so wie es ja eigentlich auch die letzten Jahre immer war. Ich meine, Kennerspiel des Jahres, das waren ja selten die Schwergewichte. Oft war mal eins so dabei. Dem ist diesem Jahr eigentlich auch wieder so mit Endeavor. Die anderen sind dann doch eher wieder zugänglichere Titel. Manche, die wir schon im Vorfeld genannt haben, bei Neuland waren wir uns nicht sicher, ob es Rot oder Anthrazit ist. Ist jetzt sogar.
Ich schon.
Ja?
Ja, also ich war der festen Meinung, dass es wirklich ein Kennerspiel ist, ja, aber ich habe so ganz sicher natürlich auch nicht, aber dann war es dann am Ende doch die richtige Einschätzung, ja.
Also gern ich Neuland ja mag, und so sehr ich mich jetzt für das Spiel theoretisch freue, dass es nominiert ist, ob ich es für ein gutes Kennerspiel des Jahres halte, weiß ich nicht so genau. Was meint ihr?
Also ich halte Neuland für einen sehr, sehr starken Titel. Ich hätte ihn eher im roten Pöppel gesehen, aber das ist so ein Grenzkandidat. Ne? Also der ist vielleicht ein Tick über Cities möglicherweise und deswegen im Kennerbereich gelandet. Da kommt er mir auch plausibel vor, finde ich prima. Finde ich einen starken Titel und bei allen dreien würde ich sagen, das wäre durchaus ein verdientes Kennerspiel. Also sowohl Neuland als auch Endeavor, als auch Faraway. Wir haben ja alle drei auf Endeavor und Faraway getippt. Slay the Spire haben wir noch dazu genommen, das ist jetzt nicht dabei, klar. Ich freue mich sehr über Zenith oder Zenith, das finde ich klasse. Da hatte ich ja auch in unserer Orakelfolge gesagt, dass mir das sehr gut gefällt und dass ich mir das gut vorstellen kann. Das ist wirklich ein starker Titel aus meiner Sicht. Kaori hatte ich nicht so richtig auf dem Zettel damals, weil da hatte ich noch zu wenig gespielte Partien. Das sind jetzt 3 oder 4. Mir gefällt's gut, vielleicht nicht so herausragend, wie die Jury immer betont, dass ein Kennerspiel sein müsste. Aber ich finde es einen sehr guten Titel. Und der hat mich ein bisschen überrascht und ich freue mich über The Gang. Das hatte ich ja auch damals gesagt, dass ich mich über The Gang und Zenit freuen würde. Ich habe die Medical Mysteries auch noch so kurz vor Ende der Folge nochmal so reingeschmissen und gesagt, dass ich mich über die auch sehr freuen würde. Und insofern bin ich da sehr happy, dass da jetzt Astrobin und Zivolution und Seti nicht drin sind. Das kann ich bei so einer Liste ganz easy verschmerzen, weil es ist ja nicht der Expertenpreis für die Szene, sondern es ist eben, sind die Kaufempfehlungen für Leute mit ein bisschen Spielerfahrung. Und wenn die jetzt sagen, Mensch, Zivolution, komm, Brigitte, das kaufen wir mal, dann könnte es halt auch dünn werden am Wohnzimmertisch, oder?
Ja, ich glaube, unsere Tipps waren auch so ein bisschen ein Spiegel der Tatsache, dass wir da einen extrem starken Expertenjahrgang hatten. Und vielleicht war ein bisschen der Wunschvater des Gedanken dabei, aber auch sicherlich die Tatsache, dass wir da irgendwie da, also neben diesen Expertentiteln gar nicht so viel gefunden haben, was wir da eben, ja, auf einer gleichen Ebene gesehen hätten, in der Qualität. Insofern kann ich das schon also nachvollziehen, was uns da geritten hat, sag ich mal. Und bei The Gang zum Beispiel, ja, ich habe gerade gesagt, bei Neuland habe ich richtig gelegen, bei The Gang lag ich wieder komplett falsch. Ich hätte es eher beim Roten Pöppel gesehen, ne? Das war dein Tipp dann, Frederik, dass es beim Grauen wirklich landet. Ja, kann ich überall gut mitleben, auf jeden Fall. Eine Frage allerdings hat sich eben bei mir aufgeworfen, und zwar die Medical Mysteries, New York Box. Warum die und nicht Miami? Was ist denn eure Meinung dazu? Was könnte denn da der Grund sein?
Also ich habe die beide gespielt, ich habe auch alle Fälle gespielt, aber ich kann es jetzt nicht mehr so genau differenzieren, dass ich sage, das ist jetzt die Stärke dieser Box und nicht der anderen. Vielleicht ist die ein bisschen leichter oder zugänglicher. Also ich weiß, eine dieser beiden Boxen wurde so ein bisschen als zugänglicher beschrieben als eine andere, aber das ist jetzt für mich zu lange her. Also ich habe die im September direkt nach dem Kosmos-Pressetag gespielt und habe dann relativ, ich glaube, ich habe dann innerhalb von 3 oder 4 Tagen eine dieser Boxen weggesnackt als Spiel und das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dann einige Fälle tatsächlich oder einige dieser Krankheitsfälle nochmal wiederholt mit einer Person und wir haben ja auch dann auf der Messe die andere Box noch gespielt, Stefan, abends. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Ich kann die beiden Boxen jetzt nicht mehr so klar voneinander differenzieren. Entschuldige. Das hast du gar nicht gespielt, ne?
Du warst meine Hoffnung, weil es geht mir nämlich genauso.
Merk dir den Satz.
Also im Gegensatz zur roten Nominierungsliste finde ich die Anthrazite nicht nur persönlich ansprechender, sondern hier finde ich es eigentlich auch deutlich spannender, weil ich mir hier eigentlich bei allen Titeln vorstellen könnte, dass sie zumindest Chancen auf den Sieg haben. Vielleicht nicht alle gleich große. Ich meine, Endeavor war bei uns dreien schon der eindeutige Favorit. Ist es für mich theoretisch auch immer noch. Ich kann mir durchaus auch bei Faraway vorstellen, dass es Kennerspiel des Jahres wird. Und theoretisch kann ich es mir sogar bei Neuland vorstellen. Wobei, wenn man sich, ich habe es gerade nochmal bei Boardgame Geek nachgeschaut. Also Faraway hat tatsächlich ein geringeres Weight bei Boardgame Geek als Bombusters. Und Neuland ist ein bisschen drüber. Für mich persönlich aber eigentlich sind die ebenfalls auf einer gleichen Stufe. Also wenn man sagt, Bombusters ist das Spiel des Jahres, wovon wir jetzt einfach mal so sicher ausgehen, dann zu sagen, okay, jetzt kommt aber das Spiel für die eins obendrauf setzen wollen, für die Kenner und dann präsentiere ich Neuland. Weiß ich jetzt nicht, ob da die Steigung groß genug ist. Und bei Faraway sehe ich das genauso wenig.
Ja, es ist interessant, ne, wenn du mal dieser Kennerspielpreis, der ist oft sehr schwer zu greifen, so in der Gewichtigkeit oder Komplexität. Letztes Jahr war es Emission, das war durchaus ein sehr anspruchsvoller Titel. Also der hat keine hohe Regelhürde, aber ja doch sehr spannende Entscheidungen. Was hat man noch in den Jahren davor? Living Forest hatten wir noch. Was war dazwischen? Challengers natürlich, klar, das hatten wir noch. Also wenn du die mal nebeneinander legst, dann ist das schon, finde ich, vom Niveau schwer greifbar. Und für mich wäre jetzt tatsächlich hier, also man kann mal sagen, von 6 nominierten Spielen im Erwachsenenbereich, sag ich mal, haben überhaupt nur 2 ein Spielbrett. Also wenn wir mal über so Brettspiele sprechen, dann müssen wir eher über Gesellschaftsspiele nachdenken, klar. Aber nur Neuland und Endeavor haben überhaupt sowas wie ein Spielbrett. Alle anderen finden, ach nee, stimmt, Bombusters hat auch so, aber da findet
ja nichts. Das ist eher eine Ablage, ein
Tablo. Das ist eigentlich nur eine Ablage, ne? So. bei Neuland auch so ein bisschen. Also das finde ich schon eine interessante Entwicklung, dass offensichtlich sehr viele Spiele, Gesellschaftsspiele, die einfach mal ohne Spielbrett stattfinden, wenn wir irgendwann aufhören, über Brettspiele zu sprechen und eher über Gesellschaftsspiele tun.
Aber ich glaube, das hat sich schon lang verändert. Oder ich überlege mal, welche Preisträger aus den letzten Jahren hatten überhaupt ein Spielbrett? Also ja, Codenames, ja, Just One.
Alles gut, ne? Aber ist mir gerade irgendwie so aufgefallen. Aber ich würde jetzt auch von all den genannten Titeln auch nach wie vor Endeavor den Vorzug geben, ganz persönlicher Geschmack, kann aber nachvollziehen, wenn jemand sagt Neuland oder Faraway, aber Neuland wäre für mich auch der, ich sag mal, der unspektakulärste Kennerspieltitel an der Stelle. Ja.
Also ja, für mich ist Endeavor auch klar der Favorit, das war es auch vorher schon, aber auch alle, sag ich schon, die beiden anderen fände ich auch super, also ich mag sie alle drei sehr gerne. Und ja, was den Anspruch angeht, Chris, was du eben meinst vom Bombusters, ist so ein bisschen so dieser Skyteam-Effekt, glaube ich. Ne? Skyteam war ja auch eigentlich zu gewichtig für so ein Spiel des Jahres, aber ich glaube, der Einstieg war das Entscheidende, dass man eben über diese Einstiegsmission unheimlich gut reinkommt. Und da ist Bombusters ja wirklich absolut vorbildlich, ja, mit diesen Trainingsmissionen, die man spielen kann. Und ich nehme an, dass dieses Boardgame-Geek-Gewicht sich da so eher auf die komplette Kampagne dann auch bezieht. Weil hinten raus wird es dann wohl auch deutlich gewichtiger.
Also ich freue mich erstmal. Ich habe 6 von 7 Titeln auf der Empfehlungsliste beim Kennerspiel vorhergesagt. Da bin ich erstmal mit der Prognose ganz happy und freue mich jetzt. Und ich glaube, ja, wenn wir uns festlegen, wahrscheinlich Bombusters und Endeavor, bleiben wir bei unseren Tipps, die wir ja in der Orakelfolge schon abgegeben haben. Oder haben wir irgendwas gehört, was uns davon abrücken lässt?
Nope. Nee, absolut nicht.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Am 13.07. um 18 Uhr ist es soweit, beim Tag der Brettspielkritik. An diesem Wochenende wird abends dann in der NHAU Music Hall in Berlin das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres verliehen. Und ich glaube, von uns dreien bin ich der Einzige, der live dabei ist. Oder bist du dabei, Chris? Nee, bist du nicht?
Nö.
Nö. Stefan ist setzt in dieser Zeit einen Titel um, der bei AEG und bei Schwerkraft erschienen ist, nämlich Auf geht's nach Japan, oder wie der auf Deutsch heißt, Let's go to Japan. Da bist du in Japan, Stefan, ne?
Das ist der Plan, genau so sieht's aus, ja.
Wie viel Zeitverschiebung haben wir? Dann kriegst du ja erst Stunden später mit.
Ich glaube, es sind so 7 Stunden ungefähr oder so, aber das kriegen wir schon hin.
Weiß ich,
dann nachts. Frag mich jetzt nicht, in welche Richtung. Ich habe das alles noch nicht richtig drauf. Da kümmere ich mich später drum.
Wir werden es.
Bereitest du dich auf den Trip vor, in dem du das Spiel spielst?
Ich habe es hier liegen und vorbereiten werde ich mich jetzt da jetzt nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen dünnes Eis, aber ich glaube, wir werden es noch 1-2 Mal auf den Tisch bringen und dann nochmal gucken, ob sich so ein bisschen mit unseren Plänen deckt.
Sehr schön. Ja,
aber ihr Lieben, Katzencafé ist fest eingeplant.
Das Katzencafé, da hätte ich gerne Fotos, bitte. Dann war das unser Kommentar zum Orakel, nicht zum Orakel, sondern zur Empfehlungs- und Nominierungsliste. Und in der Tat, Chris, wie von dir prognostiziert, der Kommentar ist kürzer als der Livestream. Da haben wir doch wieder was geschafft. Sehr gut. Ich sage Danke an meine beiden Mitkommentatoren Stefan Hanf und Chris Greff. Und wir sind sehr gespannt, was denn Spiel des Jahres, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres wird. Und auch diese Tradition wollen wir aufrechterhalten. Das letzte Wort haben meine Gäste. Beginnen darf heute Stefan Hanf.
Mein letztes Wort ist Tschüss.
Chris.
War ich nicht beim letzten Mal schon der Letzte? Ja gut, dann habe ich es jetzt in der Hand, ob dieser Podcast wirklich kürzer wird als der eigentliche Livestream. Aber nee, wir erinnern uns an das Stichwort Downtime. Ich halte mich auch kurz und sage Tschüss.